War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Willkommen, ihr Lieblingsentdecker. Heute öffnen wir eine Schublade voller Federn, Farben und Flügel. Es geht um eine Frau, die nicht nur Schmetterlinge malte, sondern ihr Geheimnis entdeckte. Sie nannte man liebevoll die Raupenmutter. Und ihre Reise führte von Frankfurt bis in einen tropischen Regenwald.
Hallo auch von mir. Diese Geschichte fühlt sich an wie frischer Regen auf heißem Stein. Es geht um Mut, um Geduld und darum, an etwas zu glauben, das noch nicht alle verstehen. Manchmal ist der Weg einsam, doch genau dort wachsen Wunder. Und ein paar davon flatterten direkt in ein großes Buch.
Und hier kommt ein winziges, kribbeliges Detail, das neugierig macht. In einer Schachtel auf ihrem Tisch krochen kleine grüne Raupen, die Blätter leise anknabberten. Aus ihnen wurden Farben, Formen und Erkenntnisse, die Forscher staunen ließen.
Diese Folge ist für Kinder, Jugendliche und auch für Erwachsene, die gern staunen. Sie wird spannend, aber freundlich. Es geht um Neugier und eine Frau, die Grenzen überwand. Und jetzt lassen wir jemanden erzählen, der die Geräusche des Dschungels und das Rascheln von Papier in Wörter verwandeln kann.
Hier kommt der Geschichtenerzähler mit Pinselstrichen aus Sprache und einer Lupe für die Wahrheit. Bühne frei für Maria Sibylla Merian.
Und bitte auf die Ohren. Gleich hört man Druckerschwärze flüstern, Regentropfen und Flügel leise wehen. Los geht's.
Frankfurt am Main, in den Jahren nach 1647. In einem Haus, das nach Papier und Tinte roch, wuchs ein Mädchen auf, das genauer hinsah als viele Erwachsene. Ihr Name war Maria Sibylla Merian. Der Vater, ein berühmter Verleger, starb früh. Später führte der Stiefvater, ein Blumenmaler, sie an Pinsel, Kupferplatten und zarte Blütendetails heran. Zwischen Setzkästen, in denen Buchstaben wie kleine Metallsoldaten standen, entdeckte sie eine Welt im Kleinen. In Schachteln und Gläsern sammelte sie Raupen. Wenn sie fraßen, klang es wie winziger Regen auf grünen Dächern. Sie beobachtete geduldig, staunend, beinahe ehrfürchtig, wie aus unscheinbaren Larven Puppen wurden. Damals glaubten viele, solches Leben entstehe einfach so aus Schlamm und Abfall. Maria sah etwas anderes. Ordnung, Wandel, eine stille Abfolge. Das Geheimnis der Verwandlung klopfte an ihre Tür und sie öffnete. Nürnberg, in den Jahren nach 1665. Maria heiratete den Künstler Johann Andreas Graf. Zwischen Farben, Leinen und Alltagslärm unterrichtete sie Mädchen in Malerei und Stickerei. In der Küche, auf Fensterbänken, in kleinen Holzkästen wuchsen ihre Raupen heran. Sie fütterte sie mit Blättern, die zur richtigen Pflanze gehörten, notierte, wann sie fraßen, wann sie ruhten und wann sich die Haut löste wie ein zu enges Kleid. Sie wollte den genauen Ablauf verstehen. Jede Beobachtung wurde zu einer Skizze, jede Skizze zu einem Puzzleteil. Es war stiller, geduldiger Forschergeist, geboren in einer Zeit, in der man darüber noch schmunzelte. Doch Marias Blick ließ nicht los. Metamorphose. Dieses Wort erhielt in ihren Händen Farbe und Form. Und es begann, eine alte Vorstellung zu verschieben. 1679 erschien ihr erstes Werk. Der Raupen, wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung. Auf ihren Tafeln blühten Pflanzen. Und darauf, wie in einem Theater, zeigten sich Raupe, Puppe und Schmetterling gemeinsam. Nicht nebeneinander zufällig, sondern verbunden. Welche Raupe welches Blatt braucht, wie sie frisst, wie sie sich verwandelt. Die Kupferplatten waren präzise gestochen, die Farben hauchdünn aufgetragen. Kinder an den Tischen staunten, Gelehrte in ihren Stuben legten die Stirn in Falten, dann glättete sie sich. Das Buch war nicht nur schön, es war ein Werkzeug. Es zeigte, dass Schönheit und Wissen nicht getrennte Zimmer sind, sondern eine einzige, helle Werkstatt, in der beides Hand in Hand arbeitet. Jahre später zog Maria mit ihren Töchtern in eine fromme Gemeinschaft im niederländischen Friesland. In Wiewert, so hieß der Ort, lebte sie schlichter, arbeitete weiter und trennte sich schließlich von ihrem Mann. Historiker berichten, dass es eine ungewöhnliche Entscheidung war, die viel Mut verlangte. Die Gründe waren persönlich und religiös geprägt, doch auch das Verlangen nach eigener Arbeit wuchs. In der Stille der Gärten, wo Kohlweißlinge wie gefallene Blütenblätter tanzten, hielt sie an ihrer Forschung fest. Sie lernte, Leere zu mögen, weil in ihr Gedanken wachsen können. Der Abschied war schmerzhaft, aber er öffnete eine Tür. Dahinter lagen neue Wege, die zu einer Stadt führten, in der die Welt anlegte. Nach Amsterdam. Amsterdam mit seinem Schachbrett aus Kanälen war ein Hafen für Ideen. In Sammlungen lagen Muscheln neben Federn, Insekten neben Karten ferner Länder. Maria und ihre Töchter, Johanna Helena und Dorothea Maria, zeichneten, verkauften Präparate, lernten Fremdes kennen. Aus den Geschichten der Seefahrer wuchs in ihr ein Gedanke zu einem Plan. Die niederländische Kolonie Surinam. Ein Land voller Falter und Pflanzen, die aussahen wie erfundene Wörter. Wer die Wahrheit über Insekten suche, sagte sie sinngemäß, dürfe nicht nur tote, gepinnte Flügel betrachten. Er müsse ihre Kinderstuben sehen, die Blätter, die sie fressen, den Regen, der auf sie fällt. Ein Traum nahm Gestalt an. Und er roch nach Salz, Harz und weiter Reise. 1699, im Alter von 52 Jahren, bestieg Maria zusammen mit ihrer Tochter Dorothea ein Schiff. Auf dem Atlantik schwankten Tage und Nächte wie ein schlafloses Wiegenlied. Nasse Leinen peitschten gegen Masten, der Himmel zerfiel in graue Schollen. Und zwischen all dem bewahrte Maria ihre Skizzen und Gläser. Der Entschluss war kühn. Eine Frau ohne Ehemann auf Forschungsreise, finanziert durch den Verkauf ihrer Arbeiten und durch Unterstützung von Sammlern. Sie notierte, plante, wartete. Jeder Wellenschlag war ein Schritt näher an einem grünen Land, in dem die Luft so warm sein sollte, dass Farben darin zu schmelzen schienen. Mut ist manchmal leise. Er klingt wie das Knarren eines Schiffsrumpfs, der Kurs hält. Paramaribo in Suriname empfing sie mit feuchter Wärme. Luft, die nach Erde roch, Blätter so groß wie geöffneten Schirme und Stimmen vieler Sprachen. Maria arbeitete nicht allein. Einheimische Führer, indigene Experten und versklavte Menschen, die den Wald kannten, zeigten ihr Wege, Pflanzen und Tierorte. Aus ihren Erzählungen lernte sie Namen, Fresspflanzen und Zeiten. In ihren Notizen finden sich Hinweise auf diese Zusammenarbeit und auch kritische Worte über die harte Behandlung versklavter Menschen. Zwischen Flussufern und Gärten baute sie Zuchtkästen, beobachtete nicht nur ein Insekt, sondern sein ganzes Zuhause. Die Zeichnungen wuchsen wie ein Wald auf Papier. Schmetterling und Raupe, aber auch die Blätter, die sie fraß, und der Ast, auf dem sie ruhte. Der Regen kam plötzlich und ging wie ein Vorhang zur Seite. In diesen Pausen arbeitete Maria schnell. Raupen sammelte sie samt der Pflanzen, die sie fraßen, legte sie in Kästen, notierte Datum und Stunde. Sie sah, wie Parasitenwespen aus Puppen schlüpften, wie winzige Feinde in einem prachtvollen Kostüm steckten. Sie beobachtete Blattschneider-Ameisen, die grüne Fetzen wie Segel trugen, und sie hörte die Geschichten über eine große Spinne, die einen Kolibri erbeuten könne. Später zeichnete sie eine Szene, die Europa erstaunte. Eine Vogelspinne mit einem kleinen Vogel. Forscher diskutieren bis heute über Details, doch ihre Darstellung brachte neue Fragen und ein Gefühl dafür, wie stark und verwoben Tropenleben sein kann. Flussfahrten wurden zu fahrenden Laboren. In den Böschungen hingen Kakaoschoten wie gefüllte Lampen. Maria zeichnete nicht nur die Insekten, sondern die Pflanzen gleich dazu. Ihre Bilder zeigten Beziehungen, Raupe und Futterpflanze, Schmetterling und Frucht, Wespe und Wirt. Für Kinderaugen sind es bunte Tafeln. Für Forschende sind es Karten einer frühen Ökologie, denn sie stellte Lebensläufe dar, nicht nur Einzelstücke. In ihren Notizen tauchten auch lokale Bezeichnungen auf, Spuren des Wissens der Menschen vor Ort. So verband sie Stimmen, Orte und Arten auf einem Blatt. Die Welt war kein Museumskasten, sondern ein lebendiges Gewebe, das sie mit Feder und Farbe sichtbar machte. Tage begannen im ersten Licht. Dorothea reichte Kästchen, Maria prüfte Blätter, die noch Nachtfeuchte trugen. Manchmal scheiterte eine Zucht. Zu viel Nässe, zu wenig Futter, Schimmel, der wie ein stiller Dieb kam. Dann begann sie neu. Geduld wurde ihr stärkstes Werkzeug. Sie malte nicht, um zu verschönern, sondern um zu verstehen. Ihre Raupen waren nicht nett lächelnde Statisten. Sie fraßen, häuteten sich und manche wurden selbst gefressen. So ist Leben. In Europa hingen zu dieser Zeit viele Bilder von prächtigen Faltern an Wänden. Maria jedoch zeigte das Ganze, an welcher Pflanze der Falter entstand, wie er dahin kam und was unterwegs mit ihm geschehen konnte. Doch der tropische Reichtum hatte einen Preis. Krankheit zog ein wie feuchte Luft durch Ritzen. Historiker vermuten Fieber, vielleicht Malaria. Die Hände wurden schwer, die Wege länger. Maria wusste, dass Weitermachen gefährlich werden konnte. Nach etwa 2 Jahren, im Jahr 1701, kehrten Maria und Dorothea nach Amsterdam zurück. Nicht als Siegerinnen, sondern als Forscherinnen, die gelernt hatten, wann man umkehren muss, um das Erreichte zu bewahren. In ihren Kisten reisten Skizzen, Notizbücher, präparierte Tiere und der Entschluss, all das in ein Buch zu verwandeln, das wie ein geöffnetes Fenster nach Surinam wirken sollte. Amsterdam, einige Jahre später. Kupferplatten wurden gestochen, Farben angerieben, Papier zurechtgelegt. 1605 erschien das große Werk, Metamorphosis Insectorum Surinamensium. Ein prächtiger Folioband, in dem Tropenpflanzen in sattem Grün und Schmetterlinge wie glühende Funken leuchteten. Die Tafeln zeigten Lebenszyklen, Fressbeziehungen, ja, ganze kleine Dramen auf einem Zweig. Europa blätterte und hielt inne. Hier malte eine Künstlerin nicht das Schöne allein. Sie zeigte, wie das Schöne entsteht, wovon es lebt und wozu es gehört. Sammler und Naturforscher bestellten, kommentierten, stritten und zitierten. Das Buch fand seinen Platz auf den Tischen derer, die die Natur ordnen wollten. Und es ordnete neu. In den Jahren danach nutzten Naturforscher ihre Beobachtungen. Der große Systematiker Carl von Linné zitierte Merians Arbeiten, gab vielen Tieren Namen, während ihre Bilder halfen, Verwandtschaften zu verstehen. Der alte Irrglaube, Insekten könnten aus fauler Materie entstehen, verlor Kraft. In Merians Werk war Verwandlung kein Wundertrick, sondern ein geordneter Ablauf. Sie hatte gezeigt, wie Raupen Pflanzen brauchen und Pflanzen von Tieren besucht, bestäubt, bewohnt werden. Ein Netz, kein Haufen. Wissenschaften wachsen selten in einem Sprung. Sie wachsen wie Raupen. Kauend, häutend, beharrlich. Marias Bücher wurden zu Leitern, auf denen andere hinaufstiegen, um weiterzuschauen. Mit den Jahren wurde die Arbeit schwerer. 1615 erlitt Maria einen Schlaganfall, der sie einschränkte. Doch Dorothea arbeitete an ihrer Seite, kolorierte, ordnete, hielt zusammen, was zusammengehörte. 2 Jahre später, 1717, starb Maria in Amsterdam. Keine posaunenden Ehren, aber stille Achtung. Ihre Tafeln blieben und mit ihnen die Erinnerung an eine Frau, die Grenzen übertrat, ohne laut zu werden, eine Künstlerin, die Wissenschaft schrieb und eine Forscherin, die Bilder schuf, die noch heute klar wirken wie Wasser in einem Glas. In Museen hängen heute ihre Arbeiten. In Frankfurt, wo sie geboren wurde, und in Amsterdam, wo sie wirkte, kann man sie betrachten. Jede Tafel ist auch eine Einladung, genau hinzusehen. Wer die grünen Blätter anerkennt, versteht die bunten Flügel besser. Historiker erinnern zudem, dass ihr Wissen gewachsen ist mit Hilfe vieler. Menschen vor Ort in Surinam trugen Beobachtungen bei, öffneten Wege und erzählten, was sie wussten. Maria schrieb an einigen Stellen über diese Quellen und über Missstände, die sie sah. So liegt zwischen den Farben auch eine stille Bitte um Respekt. Natur und Menschen gehören zusammen, wie Raupe und Blatt. Zurück in die frühen Jahre. Noch vor Surinam veröffentlichte Maria einen 2. Band über Raupen, 1683. Ihre Methode blieb gleich. Züchten, beobachten, zeichnen, erklären. Sie zeigte die Nahrung der Insekten, ein Detail, das damals oft fehlte. Für Seidenraupen hatte sie als Mädchen schon Leidenschaft entwickelt, ein Faden, der über Jahrzehnte lief. Wenn andere nur Flügel sahen, sah sie Familien, Mahlzeiten, Schlafplätze. Das macht den Unterschied aus. Wer Zusammenhänge malt, entzündet Licht auch dort, wo es zuvor schummrig war. Darum wirken ihre Bücher wie Laternen, die an Zweigen hängen und Wege durch dichtes Wissen zeigen. Die Entscheidung, sich vom Ehemann zu trennen, war in jener Zeit selten. Sie kostete Sicherheit. Doch sie gab Freiheit zum Forschen. In Amsterdam fand sie Abnehmer, Gönner und Räume, in denen Arbeit mehr zählte als Vorurteil. Sie und ihre Töchter wurden Teil eines Netzwerks von Sammlern und Gelehrten. Wenn an den Kais die Schiffe festmachten, kamen Geschichten und Dinge aus aller Welt. Maria sortierte nicht nur Käfer und Falter. Sie sortierte auch Nachrichten, prüfte Gerüchte und fragte nach Belegen. Ihre Reise nach Suriname war darum kein Sprung ins Unbekannte, sondern ein Schritt auf festem Grund aus Studien, Skizzen und geübtem Zweifel. Im dichten Wald von Suriname entdeckte sie, dass Farben dort nicht stillhielten. Ein Falter, eben noch geschlossen wie ein Buch, sprang auf zu einer Seite aus Blau. Eine Raupe tat, was Raupen tun. Sie fraß. Und eine Schlupfwespe tat, was Wespen tun. Sie nutzte die Raupe. Maria hielt fest, was war, ohne zu verkleiden. Einige Tafeln zeigen Bohnen, auf denen Ameisen wie Gärtner arbeiten. Andere zeigen Früchte, deren Samen von Insekten besucht werden. Ein Blatt konnte zur Bühne werden. Ein Zweig zum gesamten Theater. Wer so malt, zeigt nicht nur Dinge, sondern Beziehungen. Darin liegt ihre stille Revolution. Zurück in ihrer Werkstatt legte Maria die Tropen in Linien und Farben. Manches korrigierte sie, wenn das Wissen wuchs. Eine frühe Forscherin darf irren und lernen. Ihre Tafeln wurden von Hand koloriert. Oft halfen die Töchter. Die Farben waren pflanzlich, mineralisch, mit Wasser angerieben, dünn aufgetragen, in Schichten, die Licht durchließen. So leuchteten selbst dunkle Insektenrücken, als würden sie Sonne tragen. Wer diese Blätter sah, vergaß nicht, dass Wissenschaft auch aus Schönheit bestehen kann und dass ein Pinsel, richtig geführt, so scharf sein kann wie eine Messerspitze an einem Sezierbrett. Heute sprechen Menschen von Ökologie, von Netzwerken des Lebens, von Nahrungsketten. Maria Sibylla Merian kannte das Wort wahrscheinlich nicht, aber sie zeichnete, was das Wort meint. Ihre Arbeit verband Kunst und Wissenschaft in einer Zeit, als beides oft getrennt gedacht wurde. Sie war eine deutsche Künstlerin, die in den Niederlanden lebte, die Tropen erforschte und dabei half, altes Denken abzulegen. Mut zeigte sie auf mehreren Wegen. In der Scheidung, in der Reise, in der Beharrlichkeit gegen Zweifel. Und am Ende wurde aus leisen Kästchen mit knabbernden Raupen ein Werk, das bis heute erzählt, wie Leben sich verwandelt und miteinander verbunden bleibt. In vielen Schulen hängen heute Reproduktionen ihrer Tafeln. Kinder sehen, wie eine Raupe nicht plötzlich verschwindet, sondern zu einer Puppe wird und später als Falter schlüpft. Dieses Wissen macht geduldig. Es lehrt, dass große Verwandlungen Zeit brauchen. Maria hatte diese Geduld. Sie saß an Fenstern, an Flussufern, in Werkstätten und wartete, bis das, was werden wollte, geworden war. Ihre Disziplin war still, ihre Freude groß, wenn ein neuer Flügelschlag ein weiteres Rätsel löste. So entstehen nicht nur Bilder, so entstehen auch neue Wege, die für alle offen stehen, die genau hinsehen. Am Ende bleibt das Bild einer Frau, die aus kleinen Dingen großes Wissen formte. Sie zeigte, dass eine Raupe und ein Blatt genügen, um eine ganze Welt zu erklären. Ihr Leben begann in Frankfurt, führte sie über Nürnberg und Friesland nach Amsterdam und weiter bis in den grünen Regenwald von Suriname. Dort entdeckte sie, was sie schon als Kind ahnte, dass Verwandlung kein Zaubertrick ist, sondern ein Versprechen der Natur. Wer Spuren sucht, findet sie in ihren Büchern, die leise leuchten wie die Augen eines Nachtschmetterlings, und in dem Mut, Wege zu gehen, die noch keiner gezeichnet hat.